Also es ist ein Prozess, gell? Also das heißt, peitscht euch nicht gleich aus, wenn ihr im ersten Augenblick schon, also vielleicht merkt, boah, das ist, bringt jetzt nicht die von mir ersehnte Erlösung und Erleichterung im ersten Schritt, sondern das ist auch ein Prozess. Das heißt, das wird tatsächlich, das können wir in Aussicht stellen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser und einfacher, wenn man merkt, oh, das tut mir gut. Ich,
Weil man das
gell?
Hirn trainiert, so, gell?
Du so, ich so. Wir sind seit fast 10 Jahren ein Paar und wir sind Eltern. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit 4. Und wir beraten andere Paare, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsprobleme. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Ambauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizvanovic, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom.
So, hier sind wir wieder mit einer frischen Folge «Du so, ich so». Und wir sitzen gerade im Tessin an einem ganz verregneten Maitag. Es ist irgendwie knapp 10 Grad. Und haben gefunden, wir wollen heute über Stress reden.
Jawohl.
Oder eben besser über Nicht-Stress. Oder vielleicht mehr darüber, dass wir heimlich immer wieder denken und überzeugt sind, dass wir Stress haben müssen und dass wir sonst nicht genug geleistet haben. Und dass es ganz schwierig ist, aus dieser Stressfalle wieder rauszukommen. Und wir wollen heute darüber reden, wie wir versuchen, energetisch im Gleichgewicht zu bleiben. Als Paar, aber auch als Einzelpersonen. Was mir der Paar und Personen raten, die zu uns kommen und Unterstützung wollen. Ja, und wieso sie so fies ist, die Stressfalle. Und das so leicht immer wieder zuschnappt. Auf jeden Fall ist es immer wieder ein Thema, ob es jetzt bei uns ist oder bei den Paaren, die zu uns kommen. Es geht irgendwie um Zeit. Oder es geht vielmehr um zu wenig Zeit. Und zwar nicht nur als Paar, sondern auch für sich. Genau. Und zuerst mal finde ich, sollten wir bei den Glaubenssätzen anfangen, wo dahinter steckt, hinter dem Stress.
Genau, was das Ganze nämlich so ein bisschen perfid und gemein macht, dass wir auf der einen Seite, also kollektiv ja, beklagen, dass wir zu viel Stress haben, dass wir so in einem System leben. Wir sprechen gern von dieser Beschleunigung und Verdichtung in allen Lebensbereichen. Also es umfasst nicht nur das Arbeiten, sondern auch Freizeit und andere Bereiche. Und gleichzeitig aber auch in einem System, wo Stress ein Statussymbol ist. Das heißt, wenn wir keinen Stress haben, haben wir die Tendenz zu denken, dass wir was falsch gemacht haben oder nicht genug gemacht haben oder nicht gut genug sind. Das heißt, das Vorurteil, was mitschwingt, Stichwort autoritäre Stimmen, wer keinen Stress hat, also der leistet zu wenig.
Und was jetzt gemein ist, selbst wenn man das weiß, kann man ja nicht einfach so aufhören, so zu denken. Gell? Und das ist vielleicht das, wo, ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt, wenn ihr das gehört habt, so, ja, macht Sinn. Und gleichzeitig hat man wahrscheinlich so eine Stimme im Kopf, die sagt, ich weiß gar nicht, habe ich die Stimme wirklich auch? Weil ich finde immer so eindrücklich, dass ganz viele zwar, ja, sagen, das macht Sinn, die Stimme gibt es, oder ich habe die manchmal, aber dass man sich überhaupt nicht bewusst ist, wie oft die mitredet und dass sie aber irgendwie ständig mitredet und dass sie eigentlich so einen Kreislauf am Laufen haltet, wo extrem ungesund ist. Der Stresskreislauf, den wollen wir euch heute noch näher bringen, beziehungsweise wir werden versuchen, euch dann daraus rauszubringen, dass man nicht erst dann Pause macht, wenn man schon total erschöpft ist, weil, gell, auch so einen schönen Glaubenssatz. Bevor ich nicht erschöpft bin, habe ich ja noch gar keine Pause verdient. Und das ist zum Beispiel einer, den ich sehr gut bei mir auch immer wieder kenne und manchmal so ganz aktiv muss dagegen steuern, zum sagen, man darf ja auch Pause machen, bevor man alles erledigt hat oder eben bevor man erschöpft ist. Und das hält natürlich dann so eine Stressreaktion am Laufen, wo man irgendwann im blödsten Fall gar nicht mehr weiß, wie man daraus rauskommt. Genau, dann nützt dann auch keine Yoga-Challenge mehr. Oder keine Selbstfürsorge-Herausforderung. Ich schmunzle gerade nur, weil wir uns regelmäßig darüber unterhalten, wie im Moment so die Selbstoptimierung so gross im Kurs ist und wo ganz viel Selbstfürsorge und eigentlich Stressentlastung so verkauft wird, dass es einfach wieder Stress macht. Und sich wenn Entspannen zu Stress wird, ist es eben auch nicht das von dem, was wir heute reden wollen.
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, dass Selbstfürsorge nicht Selbstoptimierung ist. Und gleichzeitig ist das sowas, was gern momentan auch so ineinander verschwimmt. Das, was du gerade sagtest, Feli, so im Hinblick auf diese Challenges, also gerade bei der jüngeren Generation, hören wir immer öfter, also auch bei Klienten, also auch im Bekanntenkreis, so dass zum Beispiel sowas wie eine Meditations-Challenge, Yoga-Challenge, Selbstfürsorge-Challenge, also im Grunde was grundsätzlich gesund ist, was sinnvoll ist, dann irgendwie so durch Leistung wie durchsetzt wird und dann gegebenenfalls Gefahr läuft, ja, kontraproduktiv zu werden beziehungsweise ad absurdum geführt zu werden. Also an der Stelle einfach wichtig, dass diese Tendenz zur Selbstoptimierung, die wirklich stark zu differenzieren ist, Selbstoptimierung geht eigentlich genau in die falsche Richtung an der Stelle.
Genau. Das ist wichtig, gell? Also dass man das irgendwie unterscheidet und irgendwie auch sieht, dass wir dort aber alle ein bisschen drinnen gefangen sind. Also auch in dieser Selbstoptimierung, da kommen unsere Leistungsgedanken dann wieder rein. Ich finde ja bei uns einen grossen Vorteil, dass wir da nicht genau gleich funktionieren und man sich dann auch gegenseitig natürlich kann im besten Fall so ein bisschen daraus rausholen. Also, das ist jetzt so ein schönes Wort, liebevoll daraus rausholen, gell? Ohne dass man einem anderen sagt, jetzt tu doch mal nicht so, jetzt bist doch mal nicht so kompliziert, sondern dass man halt sich liebevoll kann darauf aufmerksam machen, hey, vielleicht jetzt mal langsam und eben etwas, wo ich sehr als korrektiv erlebe in unserer Beziehung, ist, dass du in so Situationen, wo es stressig wird, ja eher der mal Tendenz hast, zuerst mal zurückzulehnen. Und zwar nicht im Sinn von resignativ und mal alles von mir schmeißen, sondern mehr so, ja, jetzt hocken wir zuerst mal zusammen her und trinken dann Kaffee. Also literally, wir trinken dann wirklich Kaffee. Und das ist am Anfang ja etwas, wo also meine Stimmen im Kopf gefunden haben, was, jetzt haben wir doch so viel zu tun. Also Kaffee trinken können wir dann irgendwie in 2 Monaten wieder. Ich habe immer gelernt, alles zuerst zu erledigen. Und dass ich extrem cool finde, dass sich das langsam etabliert hat. Und jetzt habe ich so manchmal von dir gehört, dass mir manchmal auch selber in den Sinn kommt. Zuerst mal herhocken, zuerst mal Pause machen und nicht gerade irgendwie vorwärts preschen. Finde ich zum Beispiel etwas ganz Wertvolles und vielleicht ihr selber jetzt mal überlegt, wenn ihr das hört, was löst das bei euch aus? Also wenn man so sagt, hey, man kann auch mal machen zuerst das Vergnügen und dann die Arbeit.
Das ist ein ganz spannender Punkt und zwar, Ich muss gerade auch so schmunzeln. Ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten so ein, ja, das war wie so ein Kalenderspruch gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Der lautete so, wenn du in Eile bist, dann geh langsam. Mhm. Also japanisches Sprichwort, glaube ich, war es. Und das ist ja wie bei allen so Kalendersprüchen und Aphorismen. Das hört sich erstmal in dem Augenblick so ganz schön an. Mhm. In dem Fall auch noch so ein bisschen irritierend. Wenn man genau hinschaut und das beschreibt eigentlich genau das, worüber wir gerade sprechen, nämlich, dass es irgendwie so kontraintuitiv ist. Nämlich, ich habe eine Riesenladung, also ob jetzt gefühlt oder tatsächlich oder beides, an Dingen, die ich zu erledigen habe, eben dieser reißende Strom, durch den ich schwimmen muss und dann sagt mir jemand, aber gerade jetzt? Tu mal langsam. und gell, das ist im ersten Augenblick, also tönt es vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, absurd, beziehungsweise vielleicht weckt sogar Aversionen. Und gleichzeitig kann es vielleicht hilfreich sein, einfach vielleicht, um es noch so ein bisschen spezifischer zum Schreiben, also das, was du jetzt gerade auch so erwähnt, von wegen diese Pause machen, also erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Es geht nicht darum, sozusagen erst das rauschende Fest in Villa Riba und Villa Bajo zu feiern und dann erst zur Arbeit zu streiten. zu schreiten. Das kann man auch machen, aber eigentlich geht es eher darum, sozusagen so eine Mikropause einzulegen. Also sozusagen so dieses erstmal einen Kaffee, also so da an der Stelle auch so ein bisschen aufzuladen. Um aufzuladen, um durchzuatmen, um auch vielleicht manchmal so dieses, was einen schon auch mal überwältigen kann, gell? Die schiere, auch gefühlte Flut der Dinge, die auch dann so wirr ist und wo man dann in diesen sogenannten Task-Mode kommt. Mhm. Gell? Das heißt, manchmal ist es ja auch so, also vor dem Hintergrund kann so diese Pause, dieses gehe langsam oder mach erstmal das Vergnügen, jetzt nennen wir es mal so diese kleine Kaffeepause. Also Kaffeepause im Sinne von Espresso, gell? Mal hinsetzen. Das kann sogar dazu führen, dass wir nachher sogar effizienter und effektiver sind.
Genau, also dass wir eigentlich die Pause nehmen. Du sagst, wenn wir Pause machen, dass wir noch effizienter sind. Und jetzt schon wieder wahrscheinlich so ein Leitsatz, wo einige von euch denken, what? Oder die innere Stimme denken, hey, wenn ich Pause mache, bin ich eben weniger effizient. Und das ist etwas, wo ich so wichtig finde, dass wir das auch immer im Kopf haben, dass wir irgendwie versuchen, so Sachen eben einzuplanen als gesund. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen euch so 2-3 Modelle vorstellen, ohne zu theoretisch zu werden, wo ich einfach wichtig finde, dass man es versteht, weil es durchaus, finde ich, sehr hilfreich ist, zum selbstfürsorglicher miteinander und selber umgehen. Also zum Beispiel eben der sogenannte Stresszyklus, wo ich glaube, dass ganz vielen euch bekannt wird vorkommen. Und der erste Teil vom Stresszyklus ist, es gibt irgendeine Alarmphase, es gibt irgendeinen Trigger, etwas kommt auf uns zu, das kann sein, ich muss noch etwas erledigen, es kann auch ein Gedanke sein, es kann ein Kind sein, das heimkommt und etwas will, es kann die Partnerin, Partner sein. Und wir kommen in den Alarmzustand und physiologisch passiert die ganz viel, wir werden angekickt, du sagst noch ein bisschen mehr zu dem Task-Mode, den du schon angetönt hast, ja. Und wir kommen in eine Handlungsphase, was ja eigentlich gesund ist, dann will man es ja erledigen, man will etwas tun gegen den gefühlten Stress. Also entweder man macht ganz viel oder man prokrastiniert und flüchtet oder im blödsten Fall erstarrt man. Aber alles auch eine Möglichkeit, zum Wählen den Stress bewältigen. Und jetzt finde ich so spannend, was ganz oft passiert und dann bleibt man stecken. Also man hat einen Stressor, es fängt an, dann ist man in der Stresshandlung inne, man versucht etwas zu machen und dann hört es ja irgendwie plötzlich nicht mehr auf. Und wenn ich mich so umschaue bei meinen Freundinnen, Freunden, eben bei unseren Klientinnen, Klienten oder auch so auf Instagram mit der Bubble, das ist ja so ein grosses Thema. Also gerade auch bei Mütterblogs oder auch eben bei Any Working Mom, dass es immer wieder darum geht, um die Selbstfürsorge, wie kommen wir raus? Und irgendwann, ich realisiert habe, auch gerade in einem Buch, das ich gelesen habe über Selbstfürsorge, dass es so schön beschrieben war, dass wir uns dann nicht erlauben, ich benutze jetzt das Wort, aus dem Stresszyklus wieder rauszutreten, den auslaufen zu lassen, den fertig zu machen. Und für mich tatsächlich etwas vom Allerhilfreichsten, dass man, wenn man merkt, dass man dort oben ist, sich ganz bewusst etwas sucht, wo man merkt, hey, mit dem kann ich den Körper, du hast vorhin gesagt, so schön aus mir rausspülen lassen. So kann ich, ich sage immer, den Stress von meinem Kopf wieder zurück durch meine Füße irgendwie in den Boden zurückgeben. Und die mir auf Social Media folgen, wissen, ich gehe sehr viel am Abend eine Runde drehen, am Berg. Weil Laufen und Bewegen zum Beispiel so einen Stresszyklus kann beenden. Oder vielleicht für jemanden auch in die Badwanne zu gehen oder ein gutes Gespräch zu führen mit irgendjemandem. Oder zu tanzen. Das ist mir letztes Mal gekommen, das habe ich ja schon ganz viel gemacht. Früher habe ich immer am Abend getanzt. Nur Pre-Baby, bevor wir noch ein Kind gehen. Jetzt tanzen wir manchmal mit dem Kind. Aber das hat eine andere Funktion, als unbedingt den Stress rauszulassen. Und ich glaube, das machen wir auch nicht genau gleich. Deine Stress rauslassen und Reaktion beenden ist ja oft ein bisschen anders als meine.
Ja, und gleichzeitig haben wir da, glaube ich, was gemeinsam. Also, was du ja beschreibst, ist in irgendeiner Form in Bewegung kommen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, bevor wir nochmal auf irgendwelche Handlungsansätze, also wie das genau aussehen kann, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, zurückkommen, was passiert denn eigentlich? Der Task-Mode, den wir vorhin schon erwähnt haben, das ist ein Modus, wo ein Netzwerk in unserem Gehirn, das Task-Positive-Network, daher kriegt es auch seinen Namen, aktiviert wird und es zeichnet sich dadurch aus, dass wir in sehr urtümliche Funktion zurückspringen. Das heißt ins Fight, Flight, Freeze. Das heißt, der Stress ist so hoch, dass wir im Grunde, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, das Haus brennt, also das Sprichwörtliche, gefühlt bei uns. Und deswegen ist das Signal vom Körper, also das Gehirn sendet die Signale in den Körper aus, mithilfe von gewissen Transmittern, Hormonen und so weiter, wo es heißt, okay, jetzt muss ich was machen. Also jetzt ganz vereinfacht, fight, irgendwie eine Handlung machen oder fliehen. Aber was die alle gemeinsam haben, ist im Grunde ins Handeln kommen. Gell? Das ist wichtig an der Stelle. Und wenn man jetzt an der Stelle, das um deinen Gedanken für ihn nochmal dort aufzunehmen, den Stresszyklus nicht weiterführen, das heißt, diese Hormone haben wir in uns, das heißt, das ist wie so eine geladene Pistole, wo wir die haben wir schon gezogen und jetzt knack, dieser Stress bleibt praktisch dort an der Stelle im Körper und wenn wir nicht irgendeine Form finden, wie wir den, wie vorhin gesagt, so rausspülen, wie wir den in Aktion bringen, dann bleibt so ein komisches Gefühl dort. Das heißt, das Beste, was wir dort machen können, uns zu fragen, was haben wir denn für Möglichkeiten, was tut uns an der Stelle gut, wie können wir in Bewegung kommen, also Bewegung dort als Schlüssel. Tatsächlich ist das was extrem hilfreich sein kann.
Ja, und das Gemeinste finde ich aber, dass wenn man in dem Task-Mode gefangen ist, also das wäre eben der mittlere Teil von der Stresskurve, die Handlungsphase, und dann dir jemand sagt, jetzt darfst du aufs Sofa sitzen und dich entspannen, dass dann der Task-Mode ja voll loslädt. Also dass dann, wo man eigentlich, selbst wenn man dann die Erlaubnis hätte, zum Entspannen oder dass man irgendwie eigentlich könnte, vielleicht sogar eine Runde drehen, dass vielleicht sogar Partnerin oder Partner sagt, gang doch raus, gang doch eine halbe Stunde laufen oder gang doch eine halbe Stunde in die Badwanne oder mach Yoga, was es auch immer ist. Und dann aber das Hirn kommt mit, ich tue den Stress, den ich habe, anstatt mit Erholung, mit nur mehr Tätigkeit füllen. Und das finde ich so wichtig, dass ihr entlarvt, wenn das ankickt, weil dann ist man ja so blöd. Also das ist das Hamsterrad.
Genau, ich wollte gerade da einhaken und zwar ein Beispiel nennen, so ein ganz aktuelles Beispiel von uns selber daheim und zwar bevor wir jetzt ins Tessin gefahren sind und es gab ja also die üblichen To-Dos an einem Packtag. Wir bezeichnen ja also so die Packtage teilweise dann auch, also nachher gibt es wie so ein Jetlag hinten raus. Und es ist noch viel irgendwie zu erledigen. Ich glaube, das kennt jeder, gerade mit Kindern. Also das ist ja nicht nur das Packen, sondern man muss daheim alles noch in Ordnung bringen, irgendwelche Pendenzen erledigen vom Arbeiten noch und so weiter und so fort. Und an der Stelle, also einfach um es nochmal so aus der grauen Theorie der Neurowissenschaften und allem, also auch wieder so ein bisschen handfest zu machen, konkretes Beispiel. Was wir gemacht haben dort, wir haben so darüber geredet, okay, was haben wir denn? Also wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, bevor wir eigentlich losfahren wollen. Wie machen wir es denn? Was machen wir für einen Zeitplan und so weiter? Und dann haben wir darüber geredet und uns eigentlich darauf geeinigt, okay, macht vielleicht Sinn, es war ein wunderschöner Tag, es ist eitel Sonnenschein, dass wir jeweils irgendwie eine Sporteinheit machen, dass wir rausgehen jeweils. Obwohl es sozusagen auf dem Papier jetzt sicher nicht das Beste gewesen wäre, im Sinne von, es gab genug zu tun, als dass sehr, sehr viel dagegen gesprochen hätte. Aber, jetzt kommt eigentlich so mein wesentlicher Punkt, an der Stelle haben wir uns wie gegenseitig unterstützt. Ich habe gesagt, hey komm, lass uns das mal machen. Also dann sehen wir wie, dann haben wir auch den Kopf frei nachher, also das kriegt man dann schon irgendwie hin. Und ich glaube, an der Stelle haben wir einfach einen Hebel, also wir allgemein, ihr da draußen auch, weil natürlich so dieses Durchlüften und eben auch so rauskommen aus diesem Task-Modus, unseren Körper und unseren Kopf so wie gesund spülen an der Ecke, dann kommen wir eher in einen gesunden Modus, dann sind wir raus aus diesem Task-Modus, der uns wie so erstickt, also der dann so, wo jede Minute, die wir irgendwie nicht irgendwas tun, krampfhaft, also diesen Aktionismus rauszukriegen. Gell? Das bleibt dann trotzdem, genug auf dem Tapet, dass wir loslegen. Aber der Unterschied ist, wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt raus, bewusst entscheiden uns, diese anderthalb Stunden zu investieren und dann legen wir aber los. Gell? Das heißt nicht, ja, wir verplempern jetzt den Tag und machen gar nichts und lassen es uns gut gehen und es ist alles gar nicht so schlimm, sondern sozusagen bewusst sich dafür zu entscheiden, wie bringen wir uns in diesen anderen Modus.
Ja, und aber wichtig ist, dass dann die Stimmen im Kopf nicht werden, einfach still sein. Das ist nur wichtig, dass ihr das hört, weil sonst denkt man sich, aha, jetzt gehe ich eine Stunde gut laufen, dann legt man los. Und die Stimmen sagen natürlich dann trotzdem, geh doch heim und mach doch weiter und vielleicht solltest du nicht doch. Und es wäre doch vielleicht geschickter das. Und dort finde ich einfach immer so wertvoll zu wissen, dass man das wie muss aushalten, dass die Stimmen trotzdem kommen oder da sind und dass man es macht. Dass man es macht, trotz der Stimme. Und ich finde es einfach extrem viel hilfreicher, wenn man das zusammen unterstützt. Wenn ich weiss, du bist nicht eine weitere autoritäre Stimme, die mir dann sagt, jetzt mach aber mal vorwärts, jetzt kannst du doch nicht auf dem Sofa liegen. Gell? Gerade weil, so wie ich geprägt worden bin, wenn wir zum Beispiel in die Ferien sind, früher, also, dann hätte ich nicht gewagt, 5 Minuten aufs Sofa zu sitzen, wo mich jemand hätte sehen können. Weil ich habe gewusst, am Packtag, da ist man arbeitsam. Und wenn ich dann Pause wähle, bist du irgendwie 5 Minuten aufs WC gehockt und hast irgendwie dort etwas zu tun gehabt, nicht wahr? Und das finde ich wichtig. Also, da sind wir zurück bei unseren Prägungen und Schema. Also, dass, wenn du zum Beispiel mir dann sagst, ey, ich darf rausgehen, das natürlich ganz eine wertvolle Korrektur ist, wo wir uns gegenseitig geben können. Jetzt bist du ja auch nicht so geprägt worden, dass man bei euch das immer so ganz im Gleichgewicht gehabt hat. Du hast ja auch die eine oder andere Prägung, aber du bist dort viel schneller in dem gesunden Erwachsenen, wo du kannst sagen, hey, wir nehmen uns jetzt das. Also, weil ein wichtiger Punkt, du hast durch das in dem Moment, gell, wenn wir in dem Task-Mode drin sind, dann haben wir einen Tunnelblick, dann sehen wir nicht mehr mittel- oder langfristig, was für uns gut ist. Und für den ganzen Tag ist natürlich am Schluss viel besser gewesen, dass wir uns dort die 2 Stunden rausgenommen haben. Und ich glaube, dann sind wir sogar noch irgendwann nur mal am Nachmittag hergehockt und haben Kaffee getrunken, weil es so ein schöner Tag war. Und sind wir ehrlich, weil wir gewusst haben, wie verschissen die Wetterprognose für den Tessin ist. Also haben wir auch gefunden, komm, die Stunde Sonne nehmen wir noch mit. Und habe am Abend aber wirklich gefunden, hey, gut gemacht. Also das war ein riesiger Gewinn gewesen und hat die Stresskurve massiv runtergebracht. Aber das ist irgendwie ja auch jetzt ein langer Prozess gewesen und ja, finde auch wichtig, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, das muss man von heute auf morgen umsetzen und manchmal geht es auch besser und manchmal finde ich es schwieriger und auch das dann wieder mit möglichst viel liebevoller Haltung anzuschauen. Also gell, wir haben auch mal vor ein paar Tagen darüber geredet, es werden ja einige Frauen zuhören, auch Zyklusphasen da wieder. Also zum Beispiel gibt es Phasen in der Mitte vom Zyklus, wo es vielen einfacher fällt, sich ein bisschen zu konzentrieren auf andere Sachen. Und in der Zyklusphase, kurz vor der Menstruation, ist man oft nur mehr geplagt durch autoritäre Stimmen, nur mehr im Task-Mode und erlaubt sich Pause vielleicht nur weniger, obwohl man sie dann wirklich am dringendsten nötig hat. Einfach mal, um sich irgendwie darauf zu achten, wie ihr das so erlebt im Zyklus. Es kann auch helfen, sehr viel achtsamer miteinander umzugehen oder mit sich selber. Es ist auch wichtig, dass Männer das hören.
Und ich finde eine Sache wirklich wichtig von dem, was du gerade sagst, und zwar, dass wir, wenn wir da auch unterschiedlich geprägt sind, gell, dass das auch eine Ressource sein kann. Oftmals ist es ja so, dass gerade in diesen Situationen, dass man sich denkt oder so potenziell, dass es zu mehr Reibung kommt, wenn man sagt, oh Mann, und kannst jetzt mal in die Pötte kommen und der andere denkt sich vielleicht, Mann, was streichst jetzt so rum? Mhm. Und gleichzeitig, also an der Stelle birgt es ja also auch ein Potenzial, dass wenn wir uns sozusagen dort, wenn wir das realisieren, wie wir da ticken und dass man dort auch also auch wie ein Stück weit akzeptieren, wenn wir sagen, ja, mein Partner, meine Partnerin ist da halt irgendwie leichter triggerbar zum Beispiel. Zu sagen, okay, an der Stelle puffer ich oder umgekehrt, lass mich da puffern. Und ich glaube, der Schlüssel ist sicher, dass wenn man also zum einen dort wie ja, sich wohlwollend diese Atempausen gegenseitig ein bisschen verschafft, aber und gleichzeitig, das funktioniert nur, wenn, wenn man dann auch gemeinsam mit anpackt.
Ja, stimmt, das ist wichtig, das stimmt.
Das ist ein Schlüssel, weil ich sehe jetzt gerade ein paar von euch vielleicht so mit den Augen rollen und sagen, ja, weißt du, du hast halt leicht reden, aber dann macht er nicht mit und so.
Ja, das stimmt.
Das funktioniert natürlich nur dann, also die Pausen dann, weil wenn man sagt, wenn man nur die Pause macht und nachher bleibt man wie hocken und hat aber eigentlich was Gemeinsames, wo man, also wo es auch beide braucht zum Anpacken, dann wird es noch frustiger nur.
Mhm. Und das würde auch natürlich hindern, dass man überhaupt jetzt den Tipp, den man jetzt gerade gerne würde, umsetzen, weil man sich noch wie im Stich gelassen würde fühlen. Ja, das ist schon wichtig. Und was wir da immer machen, finde ich übrigens sehr hilfreich, wir setzen uns immer Zeitfenster. Also ich bin jetzt gerade am Überlegen gewesen, also wir haben nicht einfach gesagt, komm, jetzt machen wir Pause, gehen wir ein bisschen laufen, sondern wir haben gesagt, wir reservieren für jeden anderthalb Stunden für die Runde. Und dann haben wir die 3 Stunden ausgerechnet, dann haben wir gesagt, dann legen wir los. Und am Nachmittag haben wir gesagt, wir machen eine halbe Stunde Pause und dann legen wir los. Und das ist wichtig, was du sagst. Übrigens Link zu vielen Themen, gell? Auch die Mental Load-Geschichte, die viel zu tun hat mit Abgeben, Verbindlichkeit, ist ja auch immer, ja, aber es müssen alle mitspielen bei den Regeln. Sonst ist Abgeben und Pause machen nicht cool.
Und in der Hinsicht, was ich auch noch einen interessanten oder wichtigen Gedanken finde, also ich erlebe das gerade auch in der Arbeit mit Paaren oft so, dass es wie so unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungshaltungen gibt. Also gerade wenn wir bei dem Thema bleiben, wir packen einen Koffer und fahren in den Urlaub und das dann zum Beispiel, er sagt, ja, also um eins sitzen wir aber vor im Auto. Und sie, hey, jetzt können wir mal ein bisschen langsam machen. Ich stehe jeden Wochentag irgendwie um 5.30 Uhr auf. Wir brauchen jetzt gar nicht pressieren und so. Oder umgekehrt, gell, das ist völlig konstruiertes Beispiel. Und das ist da zum Beispiel immer wieder furchtbar. Also hagelt und kracht. Und da macht es halt Sinn, also wie drunter zu schauen. Also was ist denn dann Befürchtung, was ist eine Erwartung drunter im Sinne von, warum müssen wir um 13 Uhr im Auto sein?
Und welche Stimme redet wieder?
Genau,
gell? Also weil meistens sind es ja Befürchtungen und die mal aussprechen, das ist wahr. Also das, jetzt sind wir gerade bei unserem Beispiel vom Packtag, aber die gibt es ja überall. Also wieso muss jetzt heute unbedingt noch die Küche aufgeräumt sein? Wieso müssen wir jetzt heute Abend unbedingt noch das XY erledigen und sich fragen, was ist dahinter? Und ich finde immer so eine wertvolle Überlegung, also warum will ich das eigentlich machen und ist das wirklich hilfreich, was ich jetzt mache? Also hilfreich, nicht für und nach kann ich wieder ein Häkchen machen auf meinem Task-Mode, weil ganz oft ist es wirklich das, man will am Abend noch die letzten 5 Tasks abhäkeln, weil man so fest in dem Handlungsmodus drin ist, dass man, also Hauptsache, man kann ein Häkchen machen, weißt du, und manchmal ist
damit man nach den 5 dann so machen kann.
So streng, genau, ich habe es geschafft. Und also, wieso macht man es wirklich? Und eben, ist es hilfreich? Also die Frage stelle ich mir ganz oft, oder mir uns am Abend, wenn man überlegt, eben, soll man jetzt die Küche noch machen oder irgendwie? Und hilfreich heisst, so ein bisschen übergeordnet, nicht für heute Abend, sondern ist es wirklich so, wie ich mein Leben will leben? Will ich die sein, wo am Schluss eigentlich zurückblickt auf ihr Leben und sagt, ich habe jeden Abend Küche gemacht? Oder will ich die sein, die sagt...
Wenn ich mir das so vorstelle, wie das auf dem Grabstein steht, Memento Mori, Link zur Folge 2.
Genau, Memento Mori. Sie hat immer die Küche gemacht. Genau. Und will ich das auf meinem Grabstein steht, ich habe jeden Abend Küche gemacht, oder will ich, dass auf meinem Grabstein steht, oder auch nicht auf meinem Grabstein steht, will ich, dass ich kann sagen, ich bin die gewesen, die hätte können, auf dem Sofa auch mal auszuchillen.
Oder, gell, die Küche hat mich jeden Abend geschafft. Wäre ja, eigentlich genau. Auch eine schöne Inschrift.
Wer hat wen gemacht?
Ich finde, das, was du gerade sagst, Feli, ist ganz, also wirklich sehr relevant und gleichzeitig, gell, die Überlegung, wenn wir es genau anschauen, also die Überlegung zu fragen, ja, also hilft mir das gerade? Also will ich das überhaupt eigentlich gerade? Das ist eine Überlegung, die können wir eigentlich nur wirklich machen, wenn wir tief in diesem Task-Mode drin sind, sind wir gar nicht in der Lage, diese Gedanken zu fassen. Und jetzt einfach so ein bisschen, um diese Theorie auch noch abzurunden, also das Pendant zum Task-Mode, zu diesem, wo wir rödeln, wo wir machen, wo wir den Kopf runternehmen und rennen, gell? Augen zu und durch, so dieser Modus. Das Pendant dazu ist der sogenannte Default Mode. Das heißt, das ist der Modus, wo man praktisch, ja, wo man in der Lage sind, wo wir uns nicht getrieben fühlen, wo wir hinreichend entspannt sind, wo wir eine gesunde Distanz zu diesen Dingen haben. Und wir kennen das alle gut, also das spürt man sehr, wo man gerade dort drin ist und diesen Default Mode, gell, zum Beispiel sowas wie Meditation, das kann man schön zeigen, also da gibt es schöne Studien aus der Neurowissenschaft, wie dann genau dieses Netzwerk im Gehirn ganz stark aktiviert wird, zum Beispiel beim Meditieren und auch übrigens wächst. Gell? Also das kann man kultivieren, das ist nichts, was einem einfach so auch in den Schoß fällt. Wenn man so aufs Meer blickt, gell? Mhm. Also so dieses Ding. Und der Default-Mode, das ist ein Zustand, der fühlt sich nicht nur nett an und schön, sondern der ist im Grunde existenziell für uns Menschen. Und zwar, wenn wir uns eindampfen wollen, so in einen Satz formulieren. Der Task-Mode, den brauchen wir ja auch. Aber, also und der Task-Mode, den brauchen wir zum Überleben. Mm, gell? Also wenn es darum geht, klack, 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 klack. Und den Default-Mode, das ist nicht nur so nice to have, so eine Wellness-Geschichte und so smiley, smiley und das andere ist der Ernst des Lebens. Nein, sondern den brauchen wir, um uns zu entwickeln, um zu wachsen, um kreativ zu sein. Also um es ganz konkret zu sagen, also zum Beispiel auch Problemlösungen, die außerhalb von Routinen sind, da brauchen wir den Default-Mode. Gell? Und das heißt, jetzt wenn wir es nochmal im Amerikanischen gibt es da so schön zwei Worte dazu. Strive und Survive. Also Survive kennt jeder, also Überleben, das wäre der Task-Mode. Und Strive heißt im Grunde erblühen, gell? Also so Flourishing, sich entwickeln und so weiter. Und das heißt, wir brauchen in unserem Leben, also sofern wir Lust haben, so ein gesundes Leben zu führen, brauchen wir natürlich beides.
Ja, ich habe gerade ganz eine revolutionäre Idee für alle die autoritären Stimmen draussen. Ja. Wenn man es nämlich richtig anschaut, dann ist in Default-Mode zu kommen und Pause zu machen, ja die geilste Selbstoptimierung, die man sich überhaupt auswählen kann. Also wenn wir es würden schaffen, ich sage eine extra Selbstoptimierung, ich lehne einen ironischen Sinn, wenn wir es schaffen, Pause so hoch zu gewichten, wie gesund essen, wie Yoga, wie ich weiss nicht was, dann geben wir der Pause ja eigentlich das Gewicht, das sie brauchen. Also das behaltet uns gesund, weil das heißt gerade die anderen Worte. Gell? Also in den Default-Mode reinzukommen, ist schlussendlich etwas, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Die Stressreaktionen ja fertig zu machen, ist auch etwas, um gesund zu bleiben. Und wenn ihr eure autoritären Stimmen im Kopf davon überzeugen könnt, dass ihr eigentlich, wenn ihr schon wollt, leisten wollt, dann leistet doch wirklich einfach im Nichtstun. Aber das ist vielleicht wirklich ein langer Weg, dorthin zu kommen.
Der Link zu Leistung und Pausen, also der offensichtlichste Link, der oft auch also unterschlagen wird, ist ja der Link im Leistungssport zum Beispiel. Mhm. Es gibt dort ganz viele und robuste Untersuchungen ja auch dazu, dass im Grunde irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, also so in der Top-Spitze, egal welchen Sport man nimmt, geht es dann darum, also ja, Talent, ja, Training natürlich. Und dann geht es natürlich um Ernährung, aber es geht vor allen Dingen auch um Erholung. Das ist ein Schlüsselbereich. Also und das ist kalter Kaffee. Das sind Geschichten, also die weiß man schon lang. Zum Beispiel eben so die Top-Sportler und Sportlerinnen, egal in welchem Bereich, das sind Experten, was ihren Körper anbelangt, aber auch was ihren Geist anbelangt, also mentale Ermüdung. Das heißt, die machen hochintelligent Pausen und es sind geplante Pausen und dadurch werden die nachher effektiver und leistungsfähiger. Was spannend ist an der Geschichte, also wie gesagt, das ist kalter Kaffee dort. Für all diejenigen, die es interessiert, gibt es ein wirklich schön lesbares Buch von Dr. Ingo Frohböse. Power durch Pause, wunderschöner Titel. Also es ist wirklich sehr lesenswert. Gibt es vielleicht irgendwo
auch. Es gibt es auf Spotify oder irgendwo als Hörbuch.
Oder vielleicht gebraucht, gell? Power durch Pause. Und was spannend ist an der Geschichte, dass wir so, was unser Leben jenseits des Leistungssports anbelangt, die wenigsten von uns sind ja Leistungssportler, dass wir dort im Grunde solche Erkenntnisse komplett ignorieren. Und das braucht's aber. Das heißt, um nochmal den Link zu machen zu dem, was wir vorher, wo wir mittendrin sind, Task Mode, Default Mode. Der Kern der Geschichte ist, dass wir gezielte Pausen, intelligente Pausen, geplante Pausen, und zwar auf unterschiedlichen Levels, also im Großen wie im Kleinen, Urlaube, aber auch so diese Mikropausen, von denen du vorhin gesprochen hast, also der Gang aufs Klo in einem stressigen Paktakt.
Das war zwar Flucht, das war der nicht.
Ja, aber das ist im Grunde eine ganz, also das war im Grunde eine Flucht aus einer Hilflosigkeit, weil das ist der einzige Bereich, wo es erlaubt ist, zu verschnaufen. Die Pausen, wie gesagt, also idealerweise nicht die man sich so erschleichen muss, auf unterschiedlichem Level, als Voraussetzung, als eine der Voraussetzungen, nicht als einzige, aber als ganz wichtige, damit wir viel in diesen auch Default-Modus kommen können.
Und du hast vor Jahren schon ganz schöne Begriffe für das geprägt. Also was so nicht gibt, die sogenannten Omega-Pausen, hast du die genannt. Also wenn ihr euch vorstellt, man hat so eine Timeline, das wäre so der Strich, und das griechische Omega macht, ja, da kommt der Strich, dann kommt ein riesiger Bogen, so ein Buch, und dann geht es wieder weiter im Strich. Für die, die nicht wissen, wie das Omega aussieht, das kann man googlen. Und dann so, wo du gesagt hast, eigentlich wäre das Ziel, dass wir auf dieser Timeline uns so Pausen gönnen, also die grosse Kugel, wo irgendwie innerhalb von kurzer Zeit man sich in den Default-Mode reinbringen kann. Und mir hat das dort schon sehr gut gefallen, wo du mit dem gekommen bist, einfach weil es auch so eine schöne Aussicht war. Also die Idee von innerhalb von einer kurzen Zeit können irgendwie eine grosse Erholung reinzubringen. Und jetzt gibt es aber ein paar Kleinigkeiten, wenn man das im Alltag umsetzen will, die man beachten muss. Und auf das möchte ich gerne noch eingehen. Also so Kleinigkeiten wie den Flugmodus einschalten, wenn man eine halbe Stunde miteinander reden möchte. Oder wir sind gestern wandern. Und ich einfach gesagt habe, dann kommt der Flugmodus rein während der ganzen Wanderung. Mhm. Und ich habe mit meinem Handy dann sozusagen nur Fotos gemacht, um nicht die Welt reinzulassen. Und das wird so unterschätzt, wie schnell wir dann wieder in Task-Mode kommen. Also da musst du nur schnell, wenn man sagt, man macht schnell Pause, checkt schnell Instagram, man sieht einen frischen Post und schon ist vielleicht irgendein Gedanke, eine Handlungsimplikation, eine frische, autoritäre Stimme rum. Und ich manchmal denke, do we really want to go there? Finde ich so wichtig, gerade das Handy zu strukturieren. Gell? Das ist einer von unseren zusätzlichen Treiber.
Und bevor wir noch ein paar weitere so handfeste Tipps und Gedanken dazu geben, würde ich gerne noch zu den Omega-Pausen was sagen. Und zwar, also der Witz an Omega-Pausen, wenn man sich's vorstellt, also diese Timeline, von der du gerade so gesprochen hast, Feli, das heißt eben in der Vorstellung, Zeit verläuft linear und wenn ich 5 Minuten Pause mache, also dann ist ja sozusagen diese kleine Lücke eben durch so 5, gell, hier unten. Und der Gedanke bei diesen Omega-Pausen ist im Prinzip so, dass diese kleine Pause, also jetzt machen wir zu den Link, den wir vorher gesagt haben, nehmen wir an, wir sind gerade an so einem Packtag und es ist alles so durchstrukturiert, klack, 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 jede Minute so gefühlt, gell? Und dass dann diese 5 Minuten Pause eben gefühlt nicht 5 Minuten Pause sind, sondern wenn ihr es euch vorstellt, eben dort unten fängt es an und man malt ein Omega und es ist ja dann oben rüber über diese Timeline ein riesiger Kreis, gell, der dann unten runterkommt, sodass, also wie so ein Ballon oben, den man aufbläst. Und der kann dann diesen Effekt haben. Und was auch viel nutzt, ist, wenn man das immer mal wieder macht und wenn man sich dessen bewusst ist, also das sind diese kleinen Pausen, das ist dieses Aufatmen. Also in dem Augenblick, durch diese Idee der Omega-Pause, ist dann Zeit nicht mehr linear, also wird genau, nicht mehr linear empfunden, sondern sozusagen der Effekt ist viel mehr als diese 5 Minuten, die wir eigentlich investieren. Und das ist sozusagen das Schlüssel.
Und das ist also so bei dem, die 1,5 Stunden Runde drehen am Berg, ist wie einen halben Tag. Oder? Und weißt du, was ich auch so wichtig finde, wenn wir jetzt gerade dabei sind? Ihr könnt ja in 20 Jahren mal unsere Tochter fragen, was sie sagt. Aber ich denke so oft, ich wünsche mir so fest, dass sie mal als Erwachsene sagt, was hast du mitunter mitgenommen von deinen Eltern? Und dass sie irgendwie sagt, wir haben auch einfach können rumliegen, in den Tag hineinleben. Und zwar nicht so das lethargische, Untätige, sondern das entspannte, neugierige, aber dann nur mal irgendwie Kaffee im Bett oder nur mal miteinander das Büchli anschauen und dürfen liegen bleiben, weil ich einfach glaube, die Welt fordert dann genug, dass man immer wieder aufspringt. Und wir haben vor 2 Wochen einen Workshop gehabt, Happy Kids, wo es ja genau darum geht, wie können wir das unseren Kindern weitergeben. Und ich dort einfach immer auch sehr eindrücklich finde, dass das wie fast ein bisschen vergessen geht von Eltern. Aber das ist ja logisch, wegen den eigenen autoritären Stimmen. Weil man denkt, man könnte doch unsere Kinder nicht so faul nichts tun, erziehen und dann noch zu merken, aber das ist vielleicht etwas vom Wertvollsten, was man ihrem Hirn mitgeben könnte, dass man mit ihnen übt, viel im Default-Mode zu sein. Weil das Spannende ist ja, aus dem heraus entsteht Kreativität. Gell? Wir sitzen dann da, manchmal liegen wir wirklich lange im Bett, natürlich gerade in den Ferien. Und plötzlich kommen da so ganz neue Ideen, die nur entstehen können, weil wir eben in die Omega-Blase reingehen. Und ich glaube, mir ist fast das Wichtigste sozusagen, dass man es versuchen soll, mit möglichst viel auch eben Wohlwollen anzugehen. Und das Ziel sicher jetzt nicht war, einen neuen Leistungsgedanken reinzubringen, weil über das haben wir geredet, bevor wir es aufgenommen haben. So, wenn nicht leisten wieder zu Leistung wird, und es stresst, ist nicht gut, natürlich. Und wenn es aber zu einem erstrebenswerten Zustand wird, weil man merkt, wie gesund es ist, dann ist es etwas, was einem durchaus erlauben kann, gegen die autoritäre Stimme anzurechnen und zu sagen, mal, radikal bleibe ich jetzt liegen und mache Pause. Mann.
Aggressives Abwarten. Ja. Nee, das, ich find an der Stelle schon noch echt wichtig, zu erwähnen, und zwar nicht, dass ihr jetzt rausgeht mit der Vorstellung, ja okay, also das heißt, wenn sozusagen meine Pausenplanung irgendwie, also anstrengend ist, dann ist nicht gut. Nee, sondern im Grunde, also ist das schon ja auch eine Leistung und vielleicht auch so, dass eure autoritären Stimmen, also dass es vielleicht sogar einen Widerstand gibt, weil es wie gesagt, also kontraintuitiv ist, wenn du in Eile bist, geh langsam. So diese Geschichte, ich finde den Satz noch dort schön, weil der zeigt es dort. Das ist sogar zu erwarten. Das heißt, wenn ihr dort mal ausprobiert und mit diesen Ideen mal spielt und versucht, dann kann es total auch sein, dass ein Teil von euch sagt, das fühlt sich jetzt aber gar nicht gut an oder fühlt sich irgendwie komisch an oder das ist sogar anstrengend. Also im Sinne von, dass man dann auch Wie lernt auszuhalten, so dieses, boah, liegen zu bleiben mal. Oder am Anfang diesen Kaffee mal zu trinken und also sich dieses erlauben. Also das ist ein Prozess, gell? Also das heißt, peitscht euch nicht gleich aus, wenn ihr im ersten Augenblick schon, also vielleicht merkt, boah, das ist, bringt jetzt nicht die von mir ersehnte Erlösung und Erleichterung im ersten Schritt, sondern das ist auch ein Prozess. Das heißt, das wird tatsächlich, das können wir in Aussicht stellen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser und einfacher, wenn man merkt, oh, das tut mir gut.
Weil man das Hirn trainiert. So. Also jedes Mal, wo man liegen bleibt, jedes Mal, wo man sich etwas Gutes tut, werden die Hirnstrukturen, die dazu verantwortlich sind, fürs Peitschen, ein bisschen weniger. Und weißt du, was ich jetzt gerade schon denke, da ganz verwegenen Plan, wir haben ja die Oma jetzt gerade dabei hier. Die schaut nämlich jetzt gerade auf das Kind, das unten ist und spielt. Und
bei uns heißt sie ja nicht Oma, sondern Omega. Omega.
Und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen liegen bleiben und hier nochmal Pause machen. Im Zweifel ein kleine mehr. Und dem Regen zuschauen.
Ich bin dabei.
Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt motiviert in mehr Pause starten. Und haben ein paar gute Argumente gegen eure Stimmen im Kopf, wenn die euch meinen, einreden zu müssen, dass ihr die gar nicht verdient habt, ohne zu leisten.
Ciao, ciao.
Bye.
Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Mal-Ehrlich-Podcast gibt's auf allen Podcast-Plattformen.